Dies ist der letzte Ping-Podcast des Jahres 2021, das wieder ein aufregendes Jahr war. Es ist insgesamt der 84. Podcast aus der Reihe Corona im Rechtsstaat, den wir jetzt hier gemacht haben. Bevor wir uns dann alle gemeinsam in die Winterpause begeben, haben wir heute noch einmal ein Special zu, passend zu dieser Jahreszeit, wollen wir uns heute mal wieder ein bisschen unterhalten über Kunst, Kultur, Clubszene und was denn eigentlich so Corona dort alles anrichtet. Und ich sitze zusammen und freue mich mit meiner alten Freundin, wenn ich das so sagen darf. Gloria Viagra in Berlin, jedenfalls sehr bekannt als eine Königin des Nachtlebens und als eine Polit-Transe. Ja,
Transe darf man gar nicht sagen.
Wie sagt man denn heutzutage eigentlich?
Drag Queen, Tunte kann man auch noch sagen. Transe ist halt, da gibt's Ärger mit der Trans-Szene, weil das für viele in der Trans-Szene einfach auch ein Schimpfwort ist und das insofern auch verletzend ist. Und ich so die alte Drag-Tunten-Szene Berliner, wir haben das halt sehr drinnen und Sachen, das sagt das halt, aber da gab es auch schon einen Haufen Ärger und ja, wie gesagt, ich finde dann immer, wenn das irgendjemand verletzt und mir das nicht wehtut, das nicht wegzulassen, dann muss man es halt.
Fällt dir das leicht, dann immer dich umzugewöhnen, was man sagt und was man nicht sagt?
Nö, fällt mir nicht leicht. Also auch tatsächlich diese ganzen Gender-Diskussionen und innen und bla. Also ich habe das noch überhaupt nicht drauf, merke ich gerade. War aber schon im Fernsehen irgendwie bei der Diskussion, verteidige das und so was. Und auch ja eben, diese Transe rutscht mir immer wieder raus. Aber es ist einfach auch, ja, nö, ich finde aber, dass man das halt ja sich angewöhnen muss. Ich finde es schon richtig, sehr, sehr aufmerksam zu sein. Und eben dieses, wenn, was tut mir oder was kostet mich das, darauf zu verzichten, wenn es jemanden anderen verletzt, so, finde ich. Also man kann auch bestimmte Standpunkte vertreten, wird längst nicht alle vertreten. Es gibt da einiges, wo ich nicht mit einverstanden bin, aber ich finde so, ja. Deshalb, ja, Tunte, Drag Queen, Schwanzmädchen, oh Gott. Piep, piep.
Wir bleiben ja immer ungeschnitten, auch heute. Und wir sitzen hier mit einem guten Glas Sekt zusammen. Lass uns mal anstoßen.
Jawohl. Ja, lieber Nico, danke, dass ich hier sein darf. Hallo.
Sag mal, wie war denn jetzt so die Zeit seit April 2020 für dich, wenn du das mal Revue passieren lässt?
Für mich? Beschissen. Es ist halt sehr durchwachsen. Klar ist, dass das war dann ganz schnell, dass ich kein Geld mehr hatte. Musste im Oktober dann irgendwie war meine Reserven verbraucht tatsächlich und musste gucken, wo ich bleibe und musste anfangen zu arbeiten.
Nee, das klingt ja jetzt so, als ob du vorher nicht gearbeitet hättest.
Naja, genau. Also eben musste in einen 9-to-5-Job. Ich war 27 Jahre selbstständig. Irgendwie, ich habe ja auch meine Dings eben, ich zahle ja auch meine Steuern dafür und alles. Nee, und musste aber halt in einen Job, so 9-to-5, angestellt oder ja, arbeitend beim bekannten Schokoladenhersteller Schweizer.
Das darf man ruhig sagen, es handelt sich um Lind am Gendarmenmarkt.
Ja. Nee, nicht Gendarme, erst war es an der Mall und jetzt bin ich am
Gedächtniskirche.
Genau. Und also ich meine, das macht so viel mit einem. Also erstmal fand ich es ja geil, Freizeit zu haben, da gab es dann irgendwann die Corona-Hilfe und das ist jetzt hat mich ja auch erstmal aufgefangen, aber wie gesagt, irgendwann hatte ich dann doch ziemlich kein Geld mehr im Herbst. Und es hat so viel gemacht. Auf der einen Seite war das schön, mal zur Ruhe zu kommen und das ist auch noch was, also so habe ich sowieso gemerkt, dass es bei einigen Leuten auch eine Wende ist, das verändert so viel halt. Also tatsächlich auch Leute, die so in ihrer, also jetzt auch in einem normalen 9-to-5-Job sind, in ihrer Blase sind und die seit 20, 30 Jahren waren. Ich kenne auch große, bekannte Techno-DJs, die in ihrer Blase waren, jedes Wochenende oder jeden Tag am Wochenende in ein anderes Land gefahren sind und ins Hotel und bla, und das ist seit 20, 30 Jahren, die irgendwie zur Ruhe gekommen sind jetzt in dieser Zeit, die dann gesagt haben, irgendwie, ich mach das nicht mehr und so. Also so ein bisschen auch zu sich kommen, das ist der eine Vorteil. Ansonsten ist es halt...
Den man sich leisten können muss.
Den leisten können muss, ja. Aber naja, gut, zwangsweise teilweise. Beziehungsweise ja eben, wenn man kein Geld mehr hat oder übrigens dann einfach gar nicht weiß, woher es kommen soll. Und ja, also einmal das, dieses, wie überlebe ich weiter? Da hatte ich halt Glück, dass ich das gemacht habe, wobei ich große Ängste erstmal hatte, ob ich das überhaupt wirklich kann, mich da so unterordnen, mich da, dann wird da ja, es ist nicht nur, dass ich jetzt an der Kasse sitze und irgendwie da die Ware durchschiebe, sondern es wird richtig erwartet, dass du dich da einbringst und in den Betrieb und sowas. Das ist mir alles fremd, dann schon. Ich habe allein für mich gearbeitet oder mit anderen zusammen und war halt ein anderes Arbeiten. Geht aber ganz gut. Also für mich tatsächlich, persönlich finde ich, hat es mir auch gut getan, nochmal was anderes zu sehen. Mir macht einfach ganz große Bauchschmerzen nach wie vor auch diese Selbstverständlichkeit mit der Kunst und Kultur und das Nachtleben als erstes abgeschaltet wird. Mit einem Selbstverständnis auch immer wieder, was ich durch die Bank weg nicht verstehe, so finde ich. Ist ja jetzt auch gerade wieder das bei uns dann, die Clubs zu machen, weil das irgendwie immer so wie Brut, also das ist, ja, das finde ich so, dass wir in Berlin sind ja die Tanzlustbar, die Clubs dürfen offen bleiben, aber die Tanzlustbarkeiten sind unterlegt. Ich finde dieses Wort schon so absurd, das ist, wir sind da nicht mehr in Kaiserszeiten, aber das sagt so alles aus, weil ich finde, das ist so, das wird alles in so eine verruchte Ecke geschoben immer und das ist irgendwie alles nur die Sünde und die Übertragung und sowas. Statt einfach auch nochmal ein anderes Selbstverständnis, was Clubs sind. Clubs sind aber auch Begegnungsstätten. Clubs sind irgendwas für die Psyche, wo ich meinen Ärger raustanze, wo ich es ist so vielfältig. Es ist ja nicht nur das eine so und alles andere bleibt offen. Ich habe jetzt Vertretung in der Mall gemacht, in dieser fucking Mall. Jede Mall bleibt dauernd offen. Also Shopping muss immer erlaubt sein und die Wirtschaft muss am Leben gehalten werden, wo ich denke, aber Kunst und Kultur ist doch der Motor des Geistes irgendwie so. Ich verstehe diese Selbstverständlichkeit nicht, warum das mir als erstes abgeschaltet wird. Weil ich finde, das sagt ja auch immer ganz viel über eine Gesellschaft aus. Das ist ja leider nicht nur in Deutschland so. Also ich komme jetzt gerade aus Spanien, da war es ja jetzt auch so. Also so. Ja, aber das finde ich schon krass. Und ja, man überlegt dann schon. Also ich denke, das wird danach, ich habe auch Angst, also was heißt Angst, aber ich denke, dass wenn wir tatsächlich Corona irgendwann mal nicht mehr sein sollte oder normal sein sollte und mit einer jährlichen Impfung gegen die neuen Varianten das alles irgendwie wieder anders gehandhabt wird und nicht so panisch, dann wird sich viel verändert haben, weil einfach viele Künstler nicht durch diese Zeit gekommen sind und sich neu orientieren mussten und die auch nicht zurückgehen werden in Dings. Wir werden viele Musiker verlieren, wir werden viele Menschen verlieren, viele Bars verlieren, viele Clubs verlieren. Also so, das wird schon ein ganz schöner Umbruch und ich glaube, dass was überlebt, wird halt sehr kommerziell sein. Also ich habe so ein bisschen Angst um die, gerade eben um die freie Szene, um die Subkultur und ein bisschen so, dass das wird alles sehr am meisten leiden, ja.
Es sind ja auch so viele, die davon leben. Es sind ja nicht nur die Besitzer der Clubs, sind die Veranstalter, es sind die Künstler, die dort...
Ja, das sind die Tontechniker, das ist die Klofrau, das ist der Pförtner, das ist, die sind ganz, also das ist ein riesen Rattenschwanz, diese ganze Veranstaltungsbranche. Ich weiß, ich bin bei der Veranstaltungsbranche, hat ja auch diese Alarmstufe Rotpartys gemacht und so. Da bin ich dann erstmal selbstverständlich auch im Fummel hin, da habe ich sehr viele entgeisterte Gesichter gesehen, wo ich dann gemerkt habe, okay, das sind einfach auch noch ganz andere Leute, die aber in dieser Branche arbeiten. Und die alle, glaube ich, ein bisschen fassungslos sind, wie selbstverständlich wir da irgendwie als erstes abgeschaltet werden immer, das ist mir echt...
Man hat ja gerade in Berlin sehr viel über Clubkultur gesprochen. Wo bleibt eigentlich die Kultur noch?
Ja, also das ist ja dieses Ding, warum, also diese verlogene Sache jetzt, finde ich, mit den Clubs dürfen offen bleiben, aber die Tanzlustbarkeiten sind untersagt. Das ist eigentlich, glaube ich, ein rechtliches Ding, dass wir die Clubs nicht schließen konnten, wenn ich richtig informiert bin. Ja, aber da bin ich auch, Dann heißt, also, dann
heißt es tröstend, man dürfe ja weiterhin in den Clubs Lesungen machen und ja, Konzerte im Sitzen.
Ja, und sie können Essen servieren, sagt der Müller ernsthaft irgendwie. Und wo ich denke, irgendwie, also welcher Club hat denn überhaupt eine Küche? Also so, ja, fern von der Realität. Naja, eben, also aber das ist einfach auch das, was ich sage, dass die Kultur, dass es überhaupt nicht geschätzt wird. Das ist irgendwie ein Riesenwirtschaftsfaktor, das wird mitgenommen und die Steuern kassiert. Es ist irgendwie, ja, darauf stützt viel von Berlins Ruhm und Tourismus irgendwie, aber es wird als erstes abgeschaltet und da wird keine Kultur konserviert oder überlegt, wie man damit umgeht. Also klar, es ist nicht unumstritten wahr, aber wie alles. Also ich meine, wenn ich saunieren gehen kann oder wenn ich shoppen gehen kann, dann muss ich halt auch fragen können, warum ich nicht tanzen gehen soll. Also
man schmückt sich mit der Kultur und man schmückt sich auch mit den Berliner Clubs. Also es ist stolz, dass die Stadt das Berghain hat, das auch, ja, wenn man da noch nie gewesen ist. Aber in den Krisenzeiten kommt dann doch wieder ein sehr althergebrachtes Verständnis dann auch so von der ganzen Clubszene zum Ausdruck, dass das eben, ja, gefährliche Orte sind, dass das Orte sind, wo sich Leute ja eh nur vergnügen.
Was ja, ja, so eben, und das meinte ich ja immer, dieses so anrüchig, das alles zu machen und so, die Clubkultur irgendwie, aber ist das wirklich auch einfach ein Auffangbecken? Also ich muss sagen, gerade jetzt hier 2021 sind einfach verdammt viele Leute auch gestorben, finde ich, viele junge Leute auch gestorben, wo einfach, also finde ich, ist es seit April 2020, macht es auch viel mit den Leuten. Es macht ja auch depressiv, wenn du keinen Austausch hast oder wenn du nicht hingehen kannst, wo du dich wohlfühlst oder deinen Stress raustanzen kannst oder auch wie immer irgendwie in einem Club. Also ich finde, Club ist eben einfach auch ein ganz wichtiges Ventil, ein ganz wichtiger Ort, ein ganz wichtiger Schutzraum. Und das ist mir eben bei diesem, also das ist eben nicht anerkannt so, also Kultur. Kultur ist das eine, aber es ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Ort. Und ich finde, da muss man einfach respektvoll damit umgehen, beziehungsweise, ja, es hat halt keine Lobby. Aber was ich sagen wollte, ist halt, dass das vielen Leuten auch fehlt. Also, das ist A wird halt viel in die Privatsphäre verdrängt. Also, es wird weiterhin irgendwie Privatpartys irgendwo geben und Dings gab es halt auch viel. Oder Leute sitzen halt wirklich panisch alleine zu Hause und haben fette Depressionen, die teilweise halt auch zu Selbstmord geführt haben oder viel, also es gibt ja viel, oder eben auch in die Drogen, und das finde ich halt, dieses Jahr hat es so extrem, dass so viele junge Leute gestorben sind, die auch das Handling mit Drogen überhaupt nicht mehr drauf haben und sich da irgendwie, ja, und gestorben. Also ich fand es erschreckend, wie viel dieses Jahr gestorben
sind. Da haben wir beide viele Geschichten gehört.
Ja, und ich finde, das hat einfach ganz viel damit zu tun, weil das einfach wirklich alles verdrängt wird in die Privatsphäre oder die Leute allein gelassen werden und ja, eben der Kontakt überhaupt nicht da sind. Die sozialen Kontakte oder auch soziale Kontrolle oder soziales Miteinander, was einfach dann beschnitten wird. Und ich finde, das ist schon eine Auswirkung. Und das wird völlig unter den Teppich gekehrt.
Gibt es da eine Geschichte, die dich besonders berührt hat?
Was heißt besonders berührt? Das sind alles Leute, die ich kenne, die ich teilweise schon lange kenne, aber teilweise jetzt auch nicht mehr so eng mit ihnen bin wie früher oder so. Also eben drum, ich bin ja auch irgendwie seit 2 Jahren jetzt fast irgendwie, merke ich, dass ich einen ganz kleinen Kreis von Leuten habe. Ich habe vorher viel mehr Leute gehabt, die man einfach so getroffen hat, auch per Zufall getroffen hat. Das ist ja die ganze Zeit, trifft man sich ja dann immer nur noch gezielt irgendwie, auch wenn jetzt wieder Kontaktbeschränkungen kommen, weil du ja nur noch mit ein paar Menschen denkst und diese zufälligen Begegnungen und diese, also ja, es geht so viel unter irgendwie, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, finde ich, das ist so.
Davon lebt die Clubszene auch stark, dass dort Menschen sich treffen, für die das Wohnzimmer ist, das zweite Zuhause ist und Ähnliches, und die dann gar nicht damit umgehen konnten, dass sie jetzt das alles nicht mehr haben, nicht? Weil sie alleine leben dann meist und jetzt auch nicht so den ganz engen Freundes- und Familienkreis immer um sich
haben. Also ich meine, mir geht's gut, weißt du, ich habe viele Freunde, ich habe einen Partner und alles, also ich bin da relativ gut situiert, aber eben ja. Und ich finde wirklich, ich finde diese 2021 im Besonderen, es wird bei mir, das ist ja eines der schlimmsten Jahre in meinem Leben und das ist schon lang. Und ja, nee, aber also ja.
Nicht so lang wie meins.
Doch, bin ich nicht sogar älter?
Nee, ich bin älter.
Okay. Wir hatten das Thema schon mal. So, naja, und das ist einfach, also da fehlt mir, die Clubkultur hat keine Lobby, auch wenn es jetzt irgendwie als Kulturdings da in einen anderen Status gehoben wurde, als Kulturgut, und das ist aber dann erstmal nur heiße Luft, wenn dann irgendwie man irgendwie wird aus der Kaiserzeit auskramt, um die Clubs wieder als erstes dicht zu machen. Das ist halt... Ich finde aber auch teilweise, was mich so erschreckt, wenn ja die Clubs und Partyveranstalter schon im Voraus einen Gehorsam schon die Sachen absagen, so, das finde ich also so, oh, hat mich sehr geärgert, echt. Ich finde, dass man da echt selbstbewusst damit umgehen kann oder auch zumindest eine kritische Diskussion auch einfordern muss und eben dieses Kulturgut oder eben auch was Club wirklich alles heißt. Ich will es aus dieser schmuddeligen Ecke raus haben. Und einfach eben drum sagen, hey, es sind so viele Leute gestorben, gerade dieses Jahr, die seit irgendwie, ja, ich finde, das hängt einfach zusammen.
Was ist so dein Eindruck, warum also Menschen, denen es sehr schlecht geht und die sich sogar das Leben nehmen und tragische Geschichten, die man kennt, warum die eigentlich so, den Eindruck, das zählt gar nicht manchmal, sondern es zählen eigentlich nur noch die wegen Corona krank werden oder
ja, krank werden. Naja, es ist... Uff. Ich finde es halt sehr schwer, ja, weil das überhaupt nicht vorkommt. Und die Corona-Zahlen kriegt man jeden Tag um die Ohren geballert. Das ist ja alles nicht im Verhältnis. Ich finde auch viel... ich habe auch viele Fragen und finde vieles kritisch. Ich meine, heutzutage muss man die Fakten alle checken irgendwie. Ich kann nicht sagen, wie voll irgendeine Intensivstation ist und ob das jetzt Fake News oder sonst was sind. Das ist halt dahin. Aber es ist halt, sobald man ein bisschen kritische Fragen hat, wird man ja auch ganz schnell in der Ecke gestellt. Das ist ja schon eine bestimmte Hysterie, finde ich auch. Und ich finde jetzt... Ich bin auch kein Experte und bin nicht so belesen, deshalb muss ich mich auch immer ein bisschen zurückhalten. Trotzdem finde ich irgendwie, kann man noch, also fehlt mir manchmal ein bisschen die gesunde Skepsis und Kritik an dem Ganzen. Und es ist sehr einseitig. Also ja, also warum kommen wir nicht vor, warum wird die Dings als erstes abgestellt, die Kultur, die Clubs und...
Warum darf man nicht mal dagegen demonstrieren?
Ja... Naja, gut, ist richtig. Ich finde aber auch, also das ist eben das andere. Ich finde, wer mit Nazis demonstriert, der hat bei mir aber auch verkackt. Also so, das verstehe ich wieder nicht, warum man nicht ganz, ganz klar distanziert und die rausschmeißt aus der Demo. Das ist von Anfang an schief gelaufen und dann hätte das, glaube ich, auch anders funktionieren können. Ich finde auch Corona wäre eine ganz große Chance gewesen. Weil ich finde, es hat aber gerade am Anfang auch viel gezeigt, wo alles querläuft und Dings. Ich finde, das hat die ganze Armut nochmal gezeigt. Man hat wirklich gesehen, die Obdachlosen bei uns in der Stadt, Leute, die keine Wohnung haben und so, oder die arm sind, wie dreckig es denen denn gerade dann gehen, weil die Ausgangssperre waren, die irgendwie nicht mehr ihr Geld zusammenbetteln konnten für Essen und sowas. Und also jetzt gab es an ganz vielen Ecken, und dann hat es auch gezeigt, wo unser System scheiße ist und schief läuft. Was man ja auch ins Positive hätte ändern können, wo ich sogar so ein bisschen Hoffnung hatte, dass irgendwie Corona da vielleicht Dings. Aber ich finde, es ist alles nur in die schlimmste Richtung gegangen, wie es eigentlich hätte gehen können. Ich hätte da wären viel mehr Chancen gegangen. Da ist aber auch die große Hysterie, da ist auch dann tatsächlich der große Egoismus, also von wegen, wir halten zusammen, aber alle kämpfen ums Klopapier. Es ist halt sehr verlogen und auch, ich meine, wir sitzen ja hier in einem reichen Land, wir holen uns jetzt den dritten Booster, während in Afrika irgendwie 7% der Menschen erst geimpft sind. Die WHO hat am Anfang klar gesagt, irgendwie Booster ist nicht gerecht und erstmal müssen die anderen Menschen geimpft werden. Da scheißen wir drauf. Es geht im Moment nur um uns und wenn es um uns geht oder unser persönliches Leben, sind wir dann alle sehr schnell egoistisch und da ist dann auch alles egal. Das ist echt...
Du hast ja für die Linken kandidiert, fürs Abgeordnetenhaus. Jetzt nicht so auf dem ganz oberen Platz, deswegen hat es dann auch nicht ganz geklappt. Sonst wärst du jetzt Abgeordnete hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Also du bist da engagiert. Jetzt fällt es mir ja gerade bei den Linken noch besonders auf, dass es da ja auch, da gibt es ja auch ein unendlich weites Meinungsspektrum zu Corona, also alle Meinungen, die es zu Corona gibt, findet man in der Partei. Und da beobachte ich auch, dass es sehr von dem, sagen wir mal, ernsthaft sozialen Bewusstsein abhängt, was die Leute
da, ja,
oder sozialen, ja, Verständnis vielleicht,
ja, eher. Also ich glaube, das mit dem großen Meinungsspektrum ist tatsächlich in jeder Partei mittlerweile so.
Das ist so.
Und noch dazu, dass ich nicht so einen vorderen Platz habe, ist tatsächlich also mein Ding, weil ich erst im November, Dezember vor der Wahl im September dann kam und die haben gesagt, du hör mal, wie findet denn ihr die Idee? Die haben gesagt, boah, ich finde die Idee voll klasse, aber du kommst eigentlich anderthalb Jahre zu spät und haben mir erstmal überhaupt keine Hoffnung gemacht. Und dann habe ich eigentlich schon das abgeblasen und dann war aber hin und her und dann haben sie mir jetzt einfach noch einen Platz eingeräumt auf der Landesliste, was erst ziemlich cool ist, weil es irgendwie auch nicht so ein, also so, ich glaube, da waren auch einige stinkig oder so. Und ich habe mir nie ausgemalt, dass ich jetzt am Wahlabend schon ins Abgeordnetenhaus einziehe. Irgendwie meine stille Hoffnung war dann immer irgendwie Nachrückerin. Ist ja auch nicht ausgeschlossen, wobei ich dann noch 10 Leute vor mir habe, das ist schon noch ein Stück Brot. So, und ja, da sind die Meinungen vielfältigst oder so. Es ist halt auch so, ich finde schon, dass Klaus Lederer als Kultursenator schon tierisch viel für die Künstler getan hat. Und also mehr, glaube ich, als jeder andere Kultur verantwortlich oder Minister in diesem Land, Deutschland. Für die Clubs ist es mir zu wenig, ganz klar, ja, finde ich. Also so, da ist mir dann auch wieder zu viel voraus. Ja, da fehlt mir eben das, was ich schon gesagt habe irgendwie. Mir fehlt es generell, dieses Verständnis, und eigentlich hat Klaus dieses Verständnis, was ein Club ist, was das auch alles bedeutet und sowas. Das ist dann wahrscheinlich, wie sehr er sich da durchsetzen kann in dieser Koalition, keine Ahnung. Und ja, ich wünsche mir da anderes. Also ich meine, gut, eine Koalition ist auch immer Kompromiss. Weißt du, das ist klar, steht im Parteiprogramm was ganz anderes. Und ich habe ja kurz, also ich bin ja gar kein Mitglied, sondern ich bin ja als Parteiloser aufgestellt worden, was ich auch nochmal sehr toll finde. Und ist auch noch ein bisschen Pflege. Ich bin immer mein ganzes Leben politisch, aber habe es immer nie mit Parteien gehabt. Also ich habe auch schon so ein bisschen Bauchschmerzen damit irgendwie. Mal gucken. Ich muss mir den Kulturbetrieb, Kultur ist eigentlich schon den Politikbetrieb auch mal ankicken. Das ist auch wirklich was ist, wo ich da bestehen kann. Aber werden wir mal kicken. Ich hab gerade erst angefangen.
Neuling. Neulich, man kann ja noch mit 62 ja Bundeskanzlerin werden.
Ich bin jetzt nominiert für die Bundesversammlung. Ja. Sprich, ich will den nächsten Bundespräsidentin im Februar. Und da haben mir schon viele Leute gratuliert und sowas zum nächsten. Und sagt, nee, noch werde ich nicht gewählt. Aber da habe ich so gedacht, könnte...
Aber die Linken haben noch keinen Kandidatin, oder?
Ich weiß es nicht, habe ich auch schon gedacht. Warum haben sie mich nicht eigentlich Kandidatin, hast du mal. Das wäre geil.
Das wäre schon ein bisschen, ja. Also meine Stimme hast du auf jeden Fall.
Ein bisschen hatte ich gehofft, dass Klaus mich noch als irgendwie Senatorin für Kunst und Kultur, Clubkultur oder sowas, Staatsministerin für Clubkultur. Mal gucken, den Posten braucht man noch. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen arbeiten tatsächlich, damit es auch wirklich da, also wirklich, da muss auch die Club-Commission, glaube ich, ist zwar eine Lobbyvereinigung, aber die hat auch einfach da noch nicht genug Einfluss irgendwie. Es dauert auch einfach. Ich merke das tatsächlich jetzt. Ich habe ja zum ersten Mal auch sowas mitgemacht wie Wahlkampf und sowas. Das ist ja Klinkenputzen von der Pike auf, ne? Das habe ich auch tatsächlich, also war mir fremd und neu und habe ich unterschätzt. Das ist echt.
Was war das kurioseste Erlebnis dort beim Tintenputzen?
Na, einfach, also, dass es tatsächlich so ist, das ist es dann auch irgendwie, war ich auf einer queeren Veranstaltung, ich bin so wie du nur anders, vom Lichtenberg-Bezirksverband. Und da hat es vorher wirklich krasse Diskussionen, also wirklich auch homophobe Diskussionen von der Linken, mit linken Mitgliedern gegeben. Und das war dann in einer Mall, in so einem Zentrum in Lichtenberg. Und da war, ich war schon ein bisschen aufgeregt, es war meine erste
Veranstaltung.
Ja, wir kommen nicht so oft dahin. Und es war meine erste Wahlkampfveranstaltung und bla, und dann kam ich dahin, dann war es eben in dem größeren Athenäum sozusagen von der Mall irgendwie und ich habe sie gezählt, 26 oder 28 Leute waren da, weißt du, und ich habe dann auch irgendwie gesagt, weil es ging dann, das war sehr persönlich, auch da war der Fraktionsvorsitzende der Linken, Axel Ranisch, der Filmdirektor war da. Und also wir haben alles sehr persönlich, ich war so erstaunt, es war sehr eine intime Szene, die Claudia, die das dazu eingeladen hat, das wirklich auch toll gemacht. Und so, aber da habe ich dann zu den Leuten auch gesagt, so, also ich bin gewohnt, dass ich vor Hunderten oder Tausenden auftrete, und das ist so vor 26 jetzt so ungewohnt. Und, so, aber es ist wirklich Lobbyarbeit von der Pike auf, das ist schon so... Ungewohnt.
Hat man dir da ungewöhnliche Fragen gestellt?
Nö, eigentlich nicht. Das nicht so. Nö, im Gegenteil. Also ich muss tatsächlich sagen, die Reaktionen waren besser, als ich dachte. Ich dachte, da kommt viel mehr. Die Linke. Das gab es ein paar Mal. Wir sind dann irgendwie dann nachts durch den Regenbogenkiez da in einem Nollendorfplatz gezogen. Da gab es 2, 3 blöde Reaktion, aber ansonsten auch von Leuten, von denen ich das nicht erwarte. Also sehr viele Politiker gesagt haben, hey, die Linke ist nicht unbedingt meine Partei, aber ich finde das so toll, dass du das machst. Und so. Also weitaus größerem Maß, als ich es erwartet hätte. So, ich weiß gar nicht. Ja. Mhm. Ja.
Mhm. Nochmal kurz zur sozialen Komponente, die wir ja jetzt auch haben.
Ja.
Corona, weil Corona trifft nicht alle gleich.
Und
ich streite mich häufig mit Menschen, die ich sage, also du hast gut reden, du sitzt in deiner schicken Dachgeschosswohnung im Prenzlauer Berg und wenn du Kinder hast, dann ist es natürlich ein Problem mit dem Homeschooling etc., ja, keine Frage, aber ansonsten hast du im Zweifel mehr Geld als sonst, weil du hast dasselbe, aber kannst es nicht so gut ausgeben. Sitzt da in einem warmen Homeoffice und das ist ja eine Situation, die längst nicht alle haben, auch bei uns. Warum, also auch gerade auf der linken Seite des politischen Spektrums, also jetzt nicht nur bei den Linken, sondern auch so im grünen Milieu, warum ist man da so, ja, ich finde immer selbstgefällig eigentlich?
Gute Frage.
Also warum sieht man nicht auch die andere Seite?
Ich weiß es nicht. Ich finde halt ja, dass das Corona sehr viel Egoismus ist. Also wo du merkst einfach, wenn es an die Substanz geht und wenn du selber in Gefahr bist, dann ist ganz schnell wirklich auch dieses erstmal ich. So, also es fängt an mit dem Klopapier und sonst was alles, aber auch den Blick für andere zu haben und Vorstellungen zu haben, das ist so, weiß nicht, also es ist auch so wenig passiert hier, finde ich, weißt du, in Solidarität mit anderen, so, weil alle sich dann wirklich nur noch, klar, wir sind alle keine Experten, obwohl manche auch immer geredet haben, als wären sie Experten oder da das Maul aufgerissen haben. Wir sind keine Experten, das macht einen, verunsichert einen, man muss irgendwie das nehmen, man kann irgendwie die Feldfakten nicht alle checken. Und, aber, ich weiß nicht, ich finde das so, also ich habe immer so ein bisschen Griechenland vor Augen, wie das so wie die Bankenkrise war und alles, wo da Griechenland ja wirklich einen Bach runtergegangen ist. Und da war aber ganz viel von so Solidarität, dass die Leute angefangen haben, ihre Gesundheitsversorgung selber zu organisieren und so. Da war so viel Kollektiv und viel Gemeinsamkeit, aber da war auch nicht das eigene Leben so direkt in Gefahr wie jetzt bei Corona, sage ich mal, wo man da erstmal natürlich, es ist ja viel, Gott, wenn ich jetzt Panik mache, sage, kriege ich Ärger. aber ich finde es schon auch immer, wir kriegen wirklich täglich diese Zahlen um die Ohren gehauen und alles. Und es sind so und so viele Tote, die vielleicht Corona hatten, man weiß auch nicht, an was es sonst ist. Also so, es ist so ein bisschen alles, mir fehlt so ein bisschen die gesunde Kritik da dran und allem. Und auf der anderen Seite eben, ja, wenn es ums eigene Dings geht, ist der Egoismus groß.
Ich frage mich ja immer, heute habe ich auch wieder ein Gespräch geführt hier mit einer Kollegin, dann höre ich immer, also schon kritische Sichtweise, ja. So wie wir beide sie wohl auch haben, aber dann auch immer ganz schnell, dass man es lieber für sich behält, weil man nicht... Ja. Also weil man nicht in irgendeine Schublade gesteckt werden möchte oder mit irgendjemandem gemein gesehen sein möchte. Wie ist das so in deinem Umfeld? So das Verhältnis derer, die das gut oder okay finden, wie Regierungs mit Corona umgeht und derjenigen, die das nicht so gut finden und der Bereitschaft auch dann den Mund aufzumachen.
Also ich kenne wenig wirklich Kritische gegenüber diesem Corona mittlerweile, finde ich. Das ist schon sehr platt gemacht worden, finde ich. Und dann sind es halt leider ja in einem bestimmten Spektrum. Mittlerweile ist meine Tante, die ist immer noch, wo sie sagt, hat sie keinen Bock drauf und viel in Frage stellt und auch viel eben dieses eigentlich einfordert, dass man solidarischer miteinander ist und so einfach auch miteinander guckt, wo kann es denn hingehen oder was deutet das für uns die und die Maßnahmen oder was so?
Und das ist interessant, das beobachte ich auch, dass oft gerade in der älteren, ja besonders gefährdeten Generation auch das besonders kritisch gesehen wird. Das fällt mir auch auf, ja.
Ja, wobei sie da eine der wenigen, also die, meiner Mutter eckt sie sehr an, die auch Linke ist aber in meinem Umfeld mittlerweile sind die kritischen Stimmen verstummt, muss ich mal sagen. Ich fand, das war am Anfang kritischer. Ja. Am Anfang war man wirklich viel kritischer. Mittlerweile ist man es eigentlich nur noch leid. Die Bösen sind die, die noch auf die Straße gehen und gegen Corona demonstrieren. Und ja, es ist so sehr schwarz-weiß alles mittlerweile, finde ich. Es ist schon sehr... eben, was ich sage, so unkritisch geworden, eben aber auch, weil auch alles sehr schnell diffamiert wurde und letztendlich ist es jetzt auch wirklich eine bestimmte Klientel, die nur auf der Straße, also es ist schon recht am Mobben. Aber das ist halt aber da waren viele Leute einfach bürgerlich und sonst was, die da Sachen in Frage gestellt haben und zwar, ich weiß, du hast ja früher einen Schützen sofort geerntet, wenn der das du irgendwie in Frage gestellt hast.
Also ganz ehrlich gesagt, ich weiß das gar nicht, weil ich, also in Berlin haben wir ja sowieso diese Demos so gut wie nicht, weil die alle verboten werden. Das ist in anderen deutschen Städten anders, da ist die Berliner Behörde, Versammlungsbehörde verbietet alles, was angemeldet wird, da bleibt nur noch das übrig, was nicht angemeldet ist. Und wer da jetzt so in Nürnberg oder in Stuttgart oder in Hamburg auf die Straße geht, also ich weiß das gar nicht so.
Ja, gut.
Manchmal, also so Menschen, die mich dann auch ansprechen, Fremde, habe ich jetzt nicht immer den Eindruck, die dann auch sagen, dass sie da demonstrieren, habe ich jetzt nicht immer den Eindruck, dass das irgendwelche sind, die also rechts mit Sicherheit nicht.
Tatsächlich, also ich bin da auch nicht gewesen. Es ist tatsächlich das Bild, das vermittelt wird. Aber ich das Gefühl habe, gut, ich kann es auch nur sagen, was die Medien mir vermittelt haben, weil ich da nicht, ich war nur ein, zwei Mal, habe ich mir sowas angeguckt. Aber wie ich dann zwei, drei Reichsflaggen gesehen habe, war für mich da dann tatsächlich die Torte auch vom Tisch, weil das verstehe ich nicht, wie man damit zu Leuten zusammenlaufen kann. Aber das ist so, es arbeitet auch so viel Hand in Hand. Ich finde halt, dass sowieso die Leute eben, ich nenne es ja immer den Facebook-Effekt durch dieses Social Media einfach nicht mehr miteinander reden dieses Schwarz-Weiß-Denken wirklich nur noch ist, dieses Anblögen und gar nicht mehr miteinander reden können und auch keine andere Meinung aushalten, weißt du, das ist ja so, das ist Demokratie, das ist ja auch, warum dürfen Leute nicht demonstrieren, die eine andere Meinung haben, das ist Demokratie, das müssen wir aushalten können, müssen wir drüber reden können, man muss sich nicht anbrüllen und aber das ist eben, alle sind in Corona-Zeiten zwischendurch Experten gewesen und wussten alle was besser ist und so, wo ich so denke. Also so, das ist halt schon sehr fragwürdig. Ja, es ist einfach, ich weiß es nicht. Es macht viel, es ist auch diese ganze Stimmung von Trump, also wie Trump jetzt diese Wahl und das und Polen und Dinge, also diese so eine allgemeinsame Zeit, finde ich, die mir echt ein bisschen Sorgen macht. Wir verlernen miteinander zu reden und eben das kritisch zu sein und das einfach auszuhalten oder dann einfach auch zu sagen, okay, wir haben zwei unterschiedliche Meinungen, weißt du, und dann trotzdem irgendwie noch ein Bier zusammen zu trinken. Mittlerweile, also das geht ja irgendwie gar nicht. Du hast das Gefühl, entweder oder, entweder du gibst mir recht oder nichts mit dir zu tun. Also dieses,
boah. Man hat manchmal das Gefühl, es können dann Menschen, die anders denken, die können das, also die können das gar nicht mehr ertragen, das überhaupt noch zu hören.
Für Corona sind halt alle abgenervt und sowas, aber auch, ja, dieses, trotzdem dieses Umgehen miteinander, also das ist einfach dieses Zwischenmenschliche oder einfach auch, ja, zu sagen, okay, du hast man an sich austauschen, aber dieses auf meinen Punkt ist der richtige bestehen, das finde ich, hast du zugenommen. Also generell, das würde ich jetzt gar nicht an Corona festmachen oder so, aber das ist dieses, also nicht mehr miteinander reden können und dann noch so, bist du nicht meiner Meinung, habe ich nichts mit dir zu tun, so ungefähr. Das finde ich ganz schrecklich. Das muss auch wieder aufhören, irgendwie, sonst geht diese Welt im Bach runter. Ich finde, man muss echt wieder mehr miteinander. Das ist es ja.
Wann ist es denn so weit, dass wir wieder miteinander feiern können, was meinst du?
Im Frühjahr wahrscheinlich. Das ist halt. So, ich bin jetzt wieder mit dieser neuen Omikron-Variante, bin ich völlig unbelegt. Ich habe mich da auch nicht informiert und nichts. Ich höre nur immer, dass er super ansteckend ist, aber nicht so doll. Deshalb verstehe ich aber dann auch die Panik nicht und warum man jetzt wieder alles dicht macht. Ich meine, ich hatte jetzt auch Corona im September, trotz zwei Impfungen und Impfzentrum arbeiten und bla. Und das war schon relativ heftig. Also so, ich habe echt 10 Tage gedacht, da wäre ein LKW über mich drüber gefahren. Aber ich war nicht im Krankenhaus und war nicht irgendwie in Lebensgefahr. Letztendlich ist das auch das Einzige, was die Impfung bewirkt. Und wenn diese Variante jetzt gar nicht so schön, ich weiß es nicht, ob die Leute im Krankenhaus sind. Also es sind ja schon wieder auch Leute im Krankenhaus. Aber ich bin da echt, das ist es aber auch. Ich fange auch schon an, mich überhaupt nicht mehr informieren zu wollen. Weißt du, man ist es so leid. Das ist halt dieses so, du hast überhaupt keinen Bock mehr da drauf und jetzt ist wieder Dings und so. Und das ist auch gerade jetzt, ich habe es auch so ein Déjà-vu-Erlebnis. Es war ja letzten Herbst schon so, dass wir hatten im Frühjahr dann den ersten Lockdown und sowas, dann war Sommer, dann ging es wieder, dann kam der Herbst und plötzlich war wieder alles. Die Politik reagierte hysterisch. Und irgendwo, wo ich dann auch schon gedacht habe, na sag mal, was habt ihr denn den Sommer über gemacht? Wo ist denn Plan A, Plan B, Plan C für das und das und das Szenario? Mhm. So, das habe ich schon nicht verstanden, weißt du? Und wenn ich keine Ahnung habe, dann habe ich in der Politik die Möglichkeit, Experten ranzuziehen, irgendwie, die das dann für mich erarbeiten. So. Und das ist dieses, gut, kann einmal schief gehen, aber das ist jetzt genau dasselbe. So, ich verstehe so viel bei der Politik auch nicht, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum ich mich da reinbegebe. oder vielleicht gerade deshalb, um zu verstehen, wie das funktioniert. Nein, aber wie kann denn das sein, dass es jetzt wieder so ist, nach den ganzen anderthalb Jahren, irgendwie sind wir wieder so weit und dann kommt wieder der Herbst und wieder reagieren irgendwie alle hysterisch und schuld sind jetzt nur die Ungeimpften an allem und so. Also da wird auch viel, finde ich, was versäumt wurde irgendwie. Also man hätte wahrscheinlich früher boostern müssen, wenn oder sonst was, um eine Welle aufzuhalten und das wird dann wieder halt verschoben, die Schuld dann auf die Ungeimpften sind schuld. Das finde ich halt schon, ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde irgendwie, man hat das Recht zu sagen, man will oder man will nicht. Ich finde, man hat auch eine Verantwortung.
Das war für uns immer selbstverständlich, dass man dieses Recht auch
hat. Ja, eben. So, ich finde, auf deiner Seite hat man auch eine Verantwortung für die anderen. So, deshalb ist das auch nicht schwarz und weiß, sondern muss man halt kicken. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass wir irgendwie wieder, also dieselbe Scheiße haben und dass die nicht sagen, okay, jetzt ist die Situation so und so, da haben wir das und das vorbereitet, haben wir das und das vorbereitet oder das und das vorbereitet. Ich habe wirklich so ein Déjà-vu vom letzten Jahr, wo ich sage, das kann doch nicht sein, was machen die? Ich verstehe das wirklich nicht, was die in der Politik machen. Dass die, also so, klar ist jetzt wieder eine neue Variante, aber, und auf die kann man sich nicht vorbereiten, weil man weiß nicht, was die macht, aber da passiert mir viel zu wenig und ich finde, dieses Versäumnis wird dann auch einfach auf andere abgewälzt. Mhm. So.
Und dann aber auch wieder nur mit symbolischen Taten, weil das
also ja, jetzt, ja.
Dass man das also jetzt irgendwie das so wahnsinnig viel bedeutet, dass man die Clubs zumacht.
Naja, so verlogen. Also was heißt also und eben drum. Und ich finde wirklich, eine Gesellschaft muss sich daran auch messen lassen. Und wenn ich die Clubs als erstes zumache und die Malls bleiben offen und die, ich weiß nicht, weil alles andere bleibt offen, dann also ja. Schade.
Dann trinken wir mal zum Abschluss darauf, dass wir möglichst bald auch wieder möglichst viel aufwärmen können.
Wir ziehen heute mit dem Bolzenschneider los und machen die Clubs wieder auf, liebe Freunde. So. Nein, das finde ich auch schon. Weißt, das ist ja nicht so, als hätten Clubs und Bars, Restaurants und sowas auch nicht ein Konzept oder sowas. Weißt du, da arbeiten die Leute monatelang dran oder kaufen Sachen und Anlagen, Gedings, sonst was. Es ist ja nicht so, als wäre das alles beim Alten. Und das dann einfach wieder über einen Kamm zu scheren und das platt zu machen, während ich irgendwie wieder die Wirtschaftslobby, also das ist wirklich nochmal immer die Wirtschaft ist der Motor der Gesellschaft, aber wie ich sage, Kultur ist der Motor.
Ja, und der Wirtschaft, die Wirtschaft ist immer nur ein Ausschnitt der Wirtschaft, nicht? Das geht ja noch über Kultur auch hinaus, nicht? Also Wirtschaft ist, also die Mall ist Wirtschaft, erst recht ist jede Baustelle Wirtschaft. Zu keinem Zeitpunkt hat es irgendwie mal Beschränkungen auf den Baustellen gegeben, nicht? Zu keinem Zeitpunkt hat es mal Beschränkungen irgendwie in den Lagerhäusern von Amazon.
Das ist halt, ja.
Obwohl man natürlich sofort da auch Geschichten dann auch sich vorstellen kann, dass sich da Leute anstecken und so weiter und so fort, nicht? Aber das ist halt, also auch in der ganzen Industrieproduktion hat es in Deutschland.
Ja, es ist halt wirklich Symbolpolitik und.
Sondern man hat also alles, was man irgendwie im weiteren Sinne unter, also Kultur sowieso, unter irgendwie so Vergnügen eingeordnet hat, was so entbehrlich ist, das so, passte so zu dem
nein, auch dieses
protestantischen Ethos, ja. So der Pastorentochter, ja. Nicht?
Mein Theater sind ja noch offen, aber dass die Clubs auch wieder so. Und also das kotzt mich so an, wirklich, dass die Clubs so abgestempelt werden als irgendwie das Rattenloch, das als erstes zugemacht werden, weil da wird alles übertragen. So. Und das ist wirklich, und ich glaube, das ist auch wirklich etwas, woran ich die nächsten Jahre gerne arbeiten möchte, mit da, wo ich überall kann, wirklich die Clubs da auch rauszuhalten. Ja. Nur mal zu sagen, das hat eine ganz andere Bedeutung auch für die geistige Gesundheit, für die emotionale Gesundheit von Menschen ist ein Club ganz wichtig, eine ganz wichtige Begegnungsstätte und ja.
Ich hab auch die Sorge, dass da was bleibt, dass diese Sichtweise, dass sie auch noch die Krise überdauern wird und die Clubs ist nach der Krise dann noch schwerer wieder haben werden.
Naja, wie gesagt, ich fürchte auch, dass wirklich erstmal das Kommerzielle nur so überlebt, je länger wir das machen und je länger wir das auch mitmachen, dass die Clubs als erstes geschlossen werden. Und gerade die Berliner Subkultur ist ja irgendwie eigentlich das der Motor des Nachtlebens, sage ich mal. Von da vom Rande der Gesellschaft kommt die ganze.
Ein bisschen dieselben Kräfte, die am Wirken waren, als man in Schöneberg die angefangen hat, sich für die Kellerräume zu interessieren. Ich weiß nicht, ob du das bekommen hast, nicht? Also da ist auch so eine gewisse Sichtweise so dieser neuen Bürgerlichkeit, die es dann auch so im grünen Spektrum durchaus geht, wo man eigentlich die Sachen nicht kennt und dann sehr alt hergebracht hat. So,
Es wird mit unserer neuen Bürgermeisterin nicht besser werden, fürchte ich. Mal gucken.
Das kann ich gar nicht so richtig beobachten. Also es kann eigentlich nur besser werden. Der regierende Bürgermeister, der jetzt nicht mehr regierender Bürgermeister ist, Michael Müller, mit dem hatte ich ein ganz eigenartiges Erlebnis, als die als unsere Kanzlei für die Berliner Bars das durchgesetzt hatte, dass sie keine Sperrstunde mehr bekommen im Herbst 2020, ist der Mann vor die Presse gegangen und hat dem Gastronomen Egoismus vorgeworfen. Also er hat sich, also wenn man es sportlich nimmt, hat er sich als ganz schlechter Verlierer dann erstmal gezeigt. Und das gehört sich natürlich nicht, dass wenn man von einem Gericht bestätigt bekommt, dass man das Recht gebrochen hat, dass man dann also den Egoismus vorwirft. Das geht einfach. Also das Erlebnis war, dass ich ungefähr ein Jahr später, ein halbes Jahr später, bei einer Veranstaltung war mit Müller, und dann habe ich ihn darauf angesprochen. Dann habe ich ihm gesagt, also an einer Stelle, man kann ja ganz unterschiedlicher Meinung zu vielem sein, an einer Stelle habe ich mich richtig geärgert über sie, und das ist die gewesen.
Was sagt er dazu?
Das hat erstaunt. Der nicht verstanden. Das hat er nicht verstanden, sondern er kam sofort wieder, also ich glaube, ich habe mich schon relativ klardeutsch ausgedrückt, aber er kam mir sofort wieder eigentlich und wollte mir wieder selber erzählen, was er dann schon in der Öffentlichkeit erzählt hatte. Ja.
Also ich finde, der Müller und die Kalaitschi haben wirklich kein hohes Blatt.
Das ist ja nun wirklich die schlechteste Gesundheitssituation, die man sich in so einer Situation hätte wünschen.
Naja, nicht nur also schlecht, sondern auch wirklich dann, die war ja wirklich immer die und die, also die ganz schlimm irgendwie alle Leute immer beschuldigt und so, wie es dann auch die Conceptual Party, also wirklich ganz... Nee, nochmal gucken.
Dann trinke ich
noch
einmal auf die Conceptual
auf den Freigeist
und auf das, was es wieder auch geben wird und auf den
Leute, verteidigt eure Freiräume, verdammte Sucht.
Ja, in diesem Sinne, da es der letzte Podcast dieses Jahres ist, einen guten Fest. Rutsch und trotz aller Tausenden von Regeln, Beschränkungen und was es da jetzt schon wieder alles gibt, irgendwie kommt alle gut ins neue Jahr und bis dann.
Tschüss.